Der muss seinen Senf auch noch dazugeben. Damit ist nicht die geschmackliche Verfeinerung einer Bratwurst gemeint oder sonstiger kulinarischer Genüsse, sondern der Kommentar über zu jemandes Thema, oftmals unnötig, überflüssig, hin und wieder auch eine Handlung, die jemand noch hinzufügen muss, unbedingt. Er muss den letzten Pinselstrich sozusagen tun, ob er passt oder nicht. Ich hoffe, das sind jetzt nicht eure Gedanken über das, was ich jetzt sagen werde, dass ich auch noch meinen Senf dazugeben muss, obwohl sie manchmal zutreffen. Aber so ist es. Menschen mischen sich ungefragt ein, um wichtig zu erscheinen, wichtiger zu erscheinen, als sie sind, indem sie dem Gesagten noch einen Kommentar hinzufügen müssen. Ohne mich geht es nicht. Das ist die Aussage einer solchen Tat. Aber was ist, wenn dieser Senf überhaupt nicht passt und das Gericht sogar verdirbt? Was, wenn ein vollkommener Plan mit einer überflüssigen Einmischung gefährdet wird? Denn wenn etwas vollkommen ist, dann kann man nichts verbessern. Alles, was dazukommt, dient einzig allein der Verschlechterung, denn sonst wäre es ja vorher nicht vollkommen gewesen. Was ein Mensch tut, kann man immer verbessern, wenn auch oft mit großem Aufwand. Wie will aber ein Mensch etwas verbessern, das von dem Vollkommenen selbst geplant und durchgeführt wurde und auch heute noch durchgeführt wird? Und es gibt nur einen Vollkommenen, das ist Gott. Wie können wir durch die Sünde unvollkommenen Menschen denken, wir könnten zum Heilsplan Gottes noch irgendetwas Wichtiges hinzufügen? Und doch tun wir es, mal mehr, mal weniger. Den Abschnitt, den wir heute betrachten wollen aus dem Markus-Evangelium, greift dieses auf. Und wir wollen auch des Weiteren offenbaren, wie Gott vor Grundlegung der Welt geplant hat, die Menschen unauffällig in seine Planung hineinbezieht, ohne aber ihren freien Willen auszuschalten. Gott nimmt Menschen, ohne ihr Wissen, seinen Plan auszuführen. Das heißt aber nicht, wenn sie etwas Böses tun müssen, dass sie dazu gezwungen werden, wie wir heute erleben werden, anhand Judas und wie wir auch schon gesprochen haben über die hohen Priester in der letzten Predigt. Ich möchte uns lesen aus Markus Kapitel 14, die Verse 12 bis 26. Markus Kapitel 14, Abvers 12. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendete zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wo er hineingeht, da sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passa. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tische saßen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen: Doch nicht ich? Und der Nächste: Doch nicht ich? Aber er antwortete und sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Dieser Abschnitt beginnt wie der Anfang von Kapitel 14 mit einer genauen Zeitangabe. Der erste Tag der ungesäuerten Brote. Und wir wissen noch aus der Predigt von Daniel, dass Gott alles geplant hat. Und es gibt nichts, das ihn an der Ausführung seines Planes hindern oder gar verhindern kann. Ja, selbst die zeitlichen Abläufe sind bis ins Detail geplant. Das werden wir in dieser, aber sicher auch noch in den folgenden Predigten hören. Diese zeitlichen Abläufe richten sich aber nicht nach Uhrzeiten, sondern nach Ereignissen. Denn die Uhrzeiten damals, sie waren in Tagesabschnitten, bestenfalls in Stunden gerechnet worden. Aber die Ereignisse, sie treffen zu. Und zu diesem Ereignis geschieht das in dieser Passion das, die passende Antwort Jesu. Und wir sehen das auch schon jetzt, wenn wir auf das Opfer achten. Die hohen Priester und Schriftgelehrten wollten unbedingt verhindern, dass Jesus am Fest gefangen genommen und getötet wird. Sie fürchteten einen Aufstand des Volkes, und wenn das passieren würde, dann würden die Römer kommen, fürchterlich zuschlagen, und die hohen Priester, die Verantwortlichen, der Hohe Rat, sie hätten ihre Privilegien verloren, die sich so mühselig erworben haben. In Judas fanden sie nun einen Verbündeten, sozusagen einen Verbündeten aus dem inneren Zirkel Jesu. Und sie waren sich sicher guter Dinge, dass sie jetzt dachten, wir haben unser Ziel fast erreicht. Es wird gelingen, dass er nicht am Fest gefangen genommen wird und schon gar nicht an diesen Tagen getötet wird. Aber niemand von ihnen erkannte, dass sie eigentlich Gottes Plan erfüllten. Nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig. Und Judas ist ein Beispiel dafür. Gott der Vater hatte vor Grundlegung der Welt schon seinen Plan festgemacht. Und er wird auch genau so ausgeführt. Kein Abweichen, kein Ergänzen, kein Weglassen. Gott der Vater hatte alles bereit. Und dieser Plan wird auch heute noch ausgeführt. Ich sage das ganz bewusst, weil der Plan nämlich noch nicht zu Ende ist. Gott informiert über seine Pläne. Nicht unbedingt auf dem ersten Blick offensichtlich, aber bei näherem Studium seines Wortes wird immer mehr offenbar, die Zusammenhänge, die dann auch ganz schlüssig sind. Die Anordnung über Zeitpunkt und Abläufe der jüdischen Feste sind so ein Hinweis. Ebenso die Aufforderung, daraus eine ewige Ordnung zu machen, eine Tradition zu schaffen. Daraus folgt, dass das Thema der Feste nicht beliebig ausgetauscht werden kann. So wie man zum Beispiel Christi Himmelfahrt mit Vatertag ausgetauscht hat. Der Feiertag ist geblieben, aber das Thema ist heute ein ganz anderes. Die Juden haben sich auch dran gehalten, meistens. So, gar die Voraussetzung für die Teilnahme an diesen Festen ist geregelt. Man musste zum Beispiel rein sein, durfte sich nicht mit Toten oder mit Blut befleckt haben. Also Gott bestimmt das Timing, er bestimmt die Tradition, die dieses Fest haben soll, wie es ablaufen soll, wann es ablaufen soll und das Thema, sowie Trost für die Teilnehmer. Und das sind auch die Punkte meiner Predigt. Timing der Heilsgeschichte, Tradition, Thema und Trost für die Teilnehmer. Die Jünger fragen beim Herrn nach seinen Plänen für das Fest. Und er gibt, wie wir aus Lukas erfahren können, Petrus und Johannes eine seltsame Anweisung. Wir können nicht zweifelsfrei sagen, ob der Herr nun eine Prophetie gegeben hat oder ob er es vorher mit dem Hausherrn besprochen hatte, was da nun ablaufen sollte. Nämlich, dass sie in die Stadt gehen sollten und einem Mann mit einem Wasserkrug folgen sollten. Aber das war ein eindeutiges Erkennungszeichen. Denn damals holten normalerweise nicht die Männer das Wasser, sondern Frauen. Und wenn zu einem so großen Fest auch viel Wasser gebraucht wurde zum Reinigen der Geräte des Hauses und so weiter und so fort, dann gingen auch schon die Männer los, aber die nahmen Schläuche. Es war also sehr auffällig, wenn da plötzlich ein Mann mit einem gefüllten Wasserkrug durch die Stadt lief. Und genau diesem Mann sollten sie folgen. Wir lesen aber auch, dass dieser Wasserträger nicht der Hausherr war. Und wir lesen weiter, dass der Hausherr schon bereit ist für den Herrn. Er hat die Räumlichkeiten schon vorbereitet. Sie mussten nicht nur hingehen und sagen, der Lehrer schickt uns, was an sich schon eine seltsame Formulierung ist, sondern sie fanden es so weit vorbereitet, dass der Saal mit Polstern ausgelegt war. Polster deshalb, weil man bei Passa lag, nicht stand. Es gab keine Stühle. An diesem unbekannten Mann können wir erkennen, dass Jesus auch außerhalb seiner Jüngerschaft Nachfolger hatte. Wir haben das auch schon vorher gesehen. Da war Lazarus und seine Schwestern und da war der Mann, der den Esel zur Verfügung stellte aus Bethphage. All diese waren letztendlich Nachfolger Jesu, auch wenn sie namentlich nicht genannt werden. Lazarus und Maria und Martha natürlich. Es sind also nicht nur die Armen und Schwachen, die den Herrn als ihren Erlöser annehmen und das Ihrige in Gottes Plan tun. Denn dieser Mann, wie auch höchstwahrscheinlich der Eselbesitzer, sie waren nicht arm, sie waren reich. Sie waren finanziell gut situiert. Aber es sind nicht immer die großen Taten, die gewirkt werden müssen. Es ist die Bereitschaft, die der Herr sehen möchte. Und daraus folgen die guten Taten, egal ob groß oder klein. Tut alles zur Ehre Gottes. Abkürzung TAZEK. Das war das Motto der Kinder- und Jugendfreizeit im Camp Impact dieses Jahr. Aber warum macht Jesus so eine Heimlichtuerei? Warum geht er nicht einfach hin, nimmt den Raum in Beschlag und gut ist? Jesus hatte einen Zeitplan einzuhalten und er wollte nicht, dass Judas zu früh zum Verräter werden konnte. Jesus gab keine Adresse an und sendete zwei seiner Jünger dorthin, sondern sie hätten sich unbeabsichtigt verraten können. So war es nicht möglich. Sie mussten selbst erstmal Ausschau halten nach dem Mann mit dem Wasserkrug. Sicher, Jesus hätte die Tür verstecken können, wie es in Sodom geschehen ist, als die Engel bei Lot aufgenommen worden waren und die Meute wollte sie aus dem Haus rausholen. Sie fanden die Tür des Hauses nicht mehr. Er hätte die Menschen auch mit Blindheit schlagen können, die ihn verfolgt haben, so wie es schon einmal passiert ist, als die Meute ihn steinigen wollte. Da wurden sie auf einmal, sahen sie ihn nicht mehr und er ging mitten hindurch, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Aber das hier, wie es jetzt abläuft, ist viel unauffälliger. Und auch Wunder haben bei Gott ihre Zeit. Alles hat bei Gott seine Zeit. Die Jünger fanden alles genau, wie Jesus gesagt hatte. Und die weiteren Vorbereitungen konnten für das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote beginnen. Und das war nicht wenig, aber das kann man selbst nachlesen. Das Passa Und das Fest der ungesäuerten Brote waren eigentlich zwei Feste. Aber weil sie zusammen gefeiert wurden, bekamen sie bald nur den einen Namen Passafest. Und dieses Fest, es wurde auch zu Zeiten Jesu so gefeiert, wie es in 2. Mose Kapitel 12, 8 bis 10 beschrieben steht. Ich möchte uns die Stelle lesen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Und ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten. Sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. Beides, Passa und das Fest der ungesäuerten Brote, sollte an die Befreiung aus Ägypten erinnern, als Gott die Israeliten aus ihrer Sklaverei befreit hatte. Es sollte symbolisieren die Trennung Israels von Ägypten, die Trennung Israels von der heidnischen Welt. Keinen Sauerteig, der alles durchsetzte, durfte es bei den Israeliten geben. Und Sauerteig steht für das Böse, das immer wieder da ist. Gottes Volk sollte nicht die Rituale der Welt übernehmen. Und das gilt auch heute noch. Vor dem Fest der ungesäuerten Brote kam das Passa. Aber wie konnten Jesus und die Jünger das Passa schon am Donnerstag feiern? Denn es war der Donnerstag. Obwohl das Fest in dem Jahr auf einen Freitag fiel. Der Zeitablauf war ja folgendermaßen. Erst Passalam, dann die ungesäuerten Brote. Das Passalam konnte aber nur geschlachtet werden, wenn man den Tempel sah. Es durfte also praktisch nur in Jerusalem geschlachtet werden. Deswegen war auch der Raum, den sie betraten, in Jerusalem und nicht vielleicht in Betfage oder in Betanien. Denn die Lämmer für das Passalam wurden am bzw. im Tempelvorhof geschlachtet. Und Jesus hatte mit Sicherheit keine Ausnahmegenehmigung bekommen. Aber Forscher haben herausgefunden, dass in Israel es eine unterschiedliche Einteilung der Tage gab. Das heißt, die Israeliten der Nordstämme und die der Südstämme Juda und Benjamin unterschieden sich, wann der Tag anfing. Im Norden galt die Einteilung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang des nächsten, von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang des nächsten Tages als ein Tag. Im Süden galt ein Tag von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang des nächsten Tages und dann kam der nächste Tag. Das hört sich kompliziert an. Aber wir beginnen unseren Tag Mitternacht und er endet Mitternacht, ja? Also im Dunkeln fängt er an, im Dunkeln hört er auf und das mittendrin, das ist genauso seltsam. Das ist übrigens römische Kultur, so viel ich weiß. Es gab also Unterschiede und man nimmt an, dass im Süden diese Tageseinteilung von den Babyloniern übernommen wurde, die eben solch eine Tageseinteilung hatten. Die im Norden sind nie in Babylonien gewesen. Sie haben ihre alte Einteilung beibehalten. Es gab somit ein sogenanntes frühes Passa, nördliche Tradition, und das ging von Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen, unserer Zeitrechnung jetzt. Und aus der nördlichen Region kamen ja Jesus und seine Jünger. Und nach dieser Tradition feierten sie dann das Passa. Es gab aber auch das späte Passa, das reguläre Passa südlicher Tradition. Und das ging eben von Donnerstagabend bis Freitagabend. Bei circa 250.000 Pilgern damals, die durch diese Aufteilung das Passa etwas erstreckt, über einen größeren Zeitraum erstreckt. Man gewann 12 Stunden sozusagen. Und ich denke, und das denken die Forscher auch, den Priestern war das Recht, dass sie so viel mehr Zeit zum Opfern hatten. Aber warum ist das so wichtig, das zu wissen? Ist das jetzt nur unnötiges Wissen? Ist das mein Senf, den ich dazugebe? Nein, wir müssen es deshalb wissen, weil der 14. Nissan, an dem der Feiertag stattfinden muss, es muss immer am 14. Nissan stattfinden, war ein Freitag in dem Jahr. Und nach der südlichen Tradition wurden nachmittags die Passahlämmer geschlachtet. Gerade zu jener Zeit, als Jesus stirbt, zwischen 15 und 17 Uhr. Darum ist es so wichtig, dass wir die Zeitabläufe kennen. Jesus war das echte Passahlamm. Sein Tod fiel mit dem Tod der Passahlämmer, der echten Lämmer, der Schafe zusammen. Gott wollte es so, damit man genau erkennt, dass Jesus, der am Kreuz gestorben ist, ist das wahre Opferlamm. Das, welches die Sünden hinwegnimmt. Darum schreibt Paulus auch in 1. Korinther 5, Vers 7, darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus, nicht irgendein Schaf. Der alte Sauerteig, das sind die Sünden, von denen wir immer noch nicht abgelassen haben und die du vielleicht auch noch irgendwie rechtfertigen willst, wie wir in Richter eben gehört haben. Gott nahm die Kanaaniter nun als Prüfstein für die Israeliten. Hätten sie die Kanaaniter ausgerottet, wie Gott gesagt hat, hätte es diesen Prüfstein nicht gegeben. Und so mussten sie immer wieder mit Sünde kämpfen und immer wieder unterlagen sie. Die Verantwortlichen wollten keinen Aufstand durch die Festnahme Jesu riskieren. Und Jesus wollte ebenfalls in Ruhe haben für die letzten Stunden mit seinen Jüngern. Denn es gab für den Herrn in den nächsten Stunden noch viel zu lehren. Das wird bei Markus, Matthäus und Lukas gar nicht so deutlich. Aber in Johannes sind die Kapitel 13 bis 17 für dieses Abendmahl belegt. Das sind 155 Verse. Zum Vergleich, Matthäus nimmt 30 Verse in Anspruch, Markus 25 und Lukas 33. Also viel weniger als Johannes alleine haben diese drei zusammen. Jesus nahm sich die Zeit, damit die Apostel auch den Rest noch verstehen sollten, wenn es sich erfüllt, warum er sterben muss, wie es mit der Auferstehung ist, wie sie sich verhalten sollen, warum das alles. Und wie wir wissen, hat er es sich ja bald erfüllt. Gott bleibt gegen alle Widrigkeiten voll im Zeitplan. Nicht zu früh und schon gar nicht zu spät. Alles zielte darauf ab, dass Jesus das wahre Passahlamm ist und alle Passahfeiern vor seinem Sterben, die ganzen Traditionen, die mit den Feiern verbunden sind, ihn ankündigen sollten. Jesus stirbt zur Hauptzeit, als die Passahlämmer starben. Das war das Ziel, was Gott hatte und was er eingehalten hat. Selbst die Einsetzung, als die Israeliten das Blut des Opfertieres an die Türpfosten sprengen mussten, ist ein Zeichen für uns. Damals war es das Zeichen, dass der Herr an dem Haus vorübergehen und die Erstgeborenen am Leben lassen sollte. Daher auch der Name Passa, vorüberschreiten, Verschonung. Heute ist das Blut Christi ein Zeichen für uns zur Verschonung, wenn du es als Sühnungsblut angenommen hast. Glauben wir wirklich, Gott hätte das Blut an den Türpfosten gebraucht, um die Seinen zu erkennen? Nein. Aber es war ein äußeres Zeichen für alle. Der Mann vertraut, die Familie vertraut auf Gott. Und so soll auch an uns sichtbar werden, dass wir Gott vertrauen, dass wir auf sein Sühnungsblut vertrauen, dass wir seine Kinder sind. Gottes Gericht geht am Sünder vorüber, weil er das Blut Christi in Anspruch genommen hat. Völlig unverdient. Das ist die Lehre des Passafeiern, die Gott als ständiges Fest angeordnet hatte. Können wir in 3. Mose 23 nachlesen. Gott rief eine Tradition ins Leben, das zur Erinnerung an Gottes Handeln in der Vergangenheit und zum Verständnis des stellvertretenden Sühnetodes seines Sohnes Jesus Christus dienen sollte. Allerdings haben die Israeliten diese Tradition nicht immer beachtet, sodass der fromme König Josia es wieder einführen musste. Und genau dieses traditionelle Mahl, wie es damals wieder eingeführt war, nimmt der Herr, um das Mahl des Herrn, das Abendmahl genannt wird, einzusetzen. Tradition, das ist ja ein zweiter Punkt, soll erinnern helfen, soll aber auch zum Nachfragen anregen. Tradition an sich ist nicht schlecht, genauso wenig wie Geld schlecht ist. Es kommt immer darauf an, was man damit macht, wie man es anwendet, wofür man es anwendet. Jesus folgte der Tradition. Er legte sich mit den Aposteln zu Tisch. Sie haben das Mahl nicht im Stehen eingenommen, wie bei der Einsetzung. Denn das war ein Zeichen der Sklaverei. Aber jetzt, das Liegen, war ein Zeichen dafür, dass sie von dieser Sklaverei befreit worden waren. Damals musste es in Hast eingenommen werden. Jetzt hatte man Zeit. Jetzt konnte man genau über nachprüfen oder sich erinnern, was passierte denn damals? Und da das Volk sich im Allgemeinen nach den Pharisäern richteten und diese Pharisäer dieses Passamahl eingeführt haben und geordnet haben, wird Jesus auch mit den Jüngern es so gehandhabt haben. Er wird sich an die Praxis gehalten haben, die damals völlig in Ordnung war, weil sie das taten, was Gott haben wollte. Denn es gab eine genaue Ordnung in diesem Fest. Als erstes sollte es sich um ein Freudenfest handeln. Und deswegen spielen auch die vier Weinbecher eine große Rolle. Wir lesen ja immer nur von einem. Aber ich habe das schon mal in einer Abendmahlpredigt erwähnt. Es gab vier Becher. Und die Einnahme des Mahls hatte auch eine genaue Abfolge. Jedem, auch dem Ärmsten, sollten diese vier Becher zur Verfügung gestellt werden. Es sollte keiner am Passa irgendwo alleine sitzen müssen, sondern jeder sollte einen Haushalt haben, eine Gemeinschaft haben, das mussten nicht die eigenen Verwandten sein, wo er das Passa einnehmen konnte. Und es sollten mindestens 10 Leute sein. Dieser Wein wurde den Tischgenossen also 4-mal gefüllt. Natürlich war das nicht nur Wein, sondern der Wein war gemischt und es war nur 1/3 Wein und 2/3 wurden mit Wasser aufgefüllt. War der erste Becher gefüllt, dann sprach der Hausvater bzw. das Haupt, in diesem Fall Jesus, der Tischgenossenschaft den Lobspruch über den Wein aus. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks geschaffen hat. Und ebenso sprach er einen Lobspruch über das Fest aus. Dann wurde als Vorspeise wurden grüne, bittere Kräuter aufgetragen. Und ein fester Brei oder ein Fruchtmus aus zerriebenen Feigen, Datteln, Mandeln mit Zimt und anderen Gewürzen wurde in dem Wein angerührt, wurde, schloss sich dann an. Dann gab es bittere Kräuter, die man in diesen Brei reintauchte. Und das sollte an die bittere Sklaverei in Ägypten erinnern. Das war die Vorspeise. Und dann gab es den zweiten Becher. Im Anschluss daran gab der Hausvater auf Befragung seines Sohnes eine Erklärung über die Bedeutung dieses Festes und an die sich das Lesen des ersten großen Teils des sogenannten Hallels anschloss. Hallel, das sind die Psalmen aus 113 bis 118. Der Sohn musste also Papa fragen und sagen, Papa, warum machen wir das Ganze eigentlich? Und das jedes Jahr. damit man sich erinnerte, damit der nächsten Generation weitergetragen wurde, was damals in Ägypten geschehen ist. Es sollte auf keinen Fall in Vergessenheit geraten. Darum haben wir Feste auch heute noch. Es soll nicht nur ein Fest der Freude sein, sondern auch ein Fest des Erinnerns an das Heilshandeln Gottes. Vor allem. Aber bevor das Mahl jetzt weiterging, wo es zur Hauptspeise ging, da deckt Jesus den Verrat auf. Lesen wir in Vers 18. Und das Seltsame ist, Jesus verurteilt den Verräter nicht sofort, sondern gibt ihm noch einmal die Möglichkeit, von seinem Verrat, von seinem Vorhaben Abstand zu nehmen. Denn Jesus war noch nicht verraten worden. Es war nur das Vorhaben, es war geplant von Judas. Aber er hat es noch nicht getan. Interessant ist auch die Reaktion der Jünger. Sie alle schließen offenbar die Möglichkeit nicht aus, dass sie Jesus verraten könnten. Vielleicht hätten sie es nicht freiwillig getan, aber zur Sünde waren sie immer noch fähig. Auch ein Petrus verleugnete den Herrn trotz Vorwarnung. Jesus nannte keinen Namen. Er zeigte nirgends mit dem Finger auf ihn, sondern er sagte einfach nur ganz geheimnisvoll: Der mit mir das Brot ist. Und somit gibt er einen Hinweis, der Psalm 41,10 erklärt. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Der Freund war Judas. Er vertraute ihm. Judas hatte den Geldbeutel. Er war nicht irgendeiner, der am Rande stand. Er hatte Verantwortung. Aber das gemeinsame Essen des Brotes, es zeigt noch viel mehr auf. Im Orient galt gemeinsames Brotessen als ein Zeichen der Gemeinschaft, eine Verpflichtung, Frieden zu halten. In Josua 9,14 haben wir davon gelesen, könnt ihr euch erinnern? Die Gideoniter kamen und man aß das Brot und befragte nicht den Mund Gottes. Und daraufhin konnten sie nichts gegen die Gideoniter machen, außer fronpflichtig machen. Aber Judas bekommt auch eine ernsthafte Warnung. Das lesen wir in Vers 21. Es wäre besser für ihn, nicht geboren zu sein. So schlimm ist der Verrat. Hiob verfluchte den Tag seiner Geburt wegen des Leidens, das er erdulden musste. Er hatte ja nicht nur Hab und Gut, ja sogar seine Kinder verloren, sondern auch seine Gesundheit. Er hatte körperlich und seelische Qualen zu erleiden. Und die wurden durch seine Freunde auch nicht unbedingt gelindert. Aber Hiob konnte sich dennoch auf seinen Erlöser berufen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, spricht er in Hiob 19,25. Jesus gab Judas ein letztes Mal Raum zur Buße. Aber Judas nahm diesen Raum nicht an. In Johannes 13,30 lesen wir: Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Judas verließ die Gemeinschaft mit Jesus. Jesus hat ihm bis zum Schluss die Vergebung angeboten. Die zukünftige Herrlichkeit schlug Judas aus für 30 Silberlinge. Er wollte in der Welt etwas gelten. Er verließ das Licht, ging in die Finsternis und gab sich selbst dem Gericht Gottes preis. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wir können zweierlei daraus lernen. Gott schafft nicht gute Menschen und sündige Menschen. Die Sünde weiterhin zu tun, ist eine persönliche Entscheidung. Selbst als Judas sich entschieden hatte, gab der Herr ihm noch Gelegenheit zur Umkehr. Das ist die zweite Lehre daraus. Welche Sünde würde der Herr wohl nicht vergeben, wenn sie aufrichtig bereut wird, wenn er schon den Verrat an sich selbst vergeben würde, wenn sie denn angenommen wurde? Judas verließ die Gesellschaft, bevor Jesus das eigentliche Passamahl und das folgende tat. Jetzt waren es nur noch 11 Apostel. Es geht weiter mit Vers 22. Jetzt setzt der Herr das eigentliche Passamahl ein, so wie wir es kennen, während sie aßen. Das heißt, das Passamahl hatte jetzt seinen Höhepunkt. Es war die Zeit, in der man genießen konnte. Vorher waren es bittere Kräuter, ein bitterer Salat, ein Fruchtmus. Jetzt gab es was Ordentliches zu essen. Und es wurde wieder eingeleitet durch den Lobspruch, den der Hausvater oder eben der Hausvorsitzende über das ungesäuerte Brot sprach, das er in der Hand hielt und zerbrach. Auch damals wurde schon das Brot gebrochen, um jedem Tischgenossen ein Stück zu geben. Und dies nahm der Herr als Anlass, die Tradition zu erweitern. Dass dies Brot nicht mehr einfach ein Brot auf die damalige Zeit blickte, sondern dass dies Brot sinnbildlich sein Leib ist, den er in Kürze am Kreuz hingeben wird. Seht, das ist das Brot, das hingegeben wird. Dann wurde der dritte Becher eingeschenkt, der Becher des Segens. Er hat seinen Namen daher, dass über ihn der Danksegen über die gesamte Mahlzeit gesprochen wurde. Wir beten vor der Mahlzeit, aber damals war es durchaus üblich, nach der Mahlzeit zu danken. Alle, außer Judas natürlich, tranken daraus. Und er sprach zu ihnen, lesen wir in Vers 24, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Dann wurde der Rest des Hallels, die Psalmen 115 bis 118, gebetet. Ein vierter Becher beschloss das Fest, das sich als Ernstes, trotz der Freudigkeit, nicht über Mitternacht hinausziehen sollte. An diese Tradition knüpfte der Herr an. Der alte Bund war nicht verworfen worden, denn wir sollen uns immer noch an die Taten Gottes mit Israel erinnern. Aber der neue Bund erfüllte den alten, weil er das Versprechen des alten Bundes einlöste, in das gelobte Land zu kommen. Und das war nicht Kanaan im weiteren Sinne, sondern das Reich Gottes. Das ist das wirklich gelobte Land, wo Milch und Honig fließen. Damals war es ein Bund, den Gott mit Israel schloss. Israel musste seinen Teil erfüllen und Gott erfüllte sowieso seinen Teil. Aber jetzt war es ein Bund auf Einseitigkeit. Das ist das Thema des Abendmahls. Ein neuer Bund wird eingerichtet, aber wieder ein einseitiger, wie damals bei Abraham. Die Hälften der Tiere lagen auseinander, Gott machte einen Bund mit Abraham und er ging alleine hindurch, während Abraham schlief. Abraham hatte keinerlei Verpflichtung Gott gegenüber, aber Gott hatte alle Verpflichtungen Abraham gegenüber. Und genauso ist es hier, als Jesus den neuen Bund einführt. Die anwesenden Jünger mussten nicht stellvertretend irgendetwas unterschreiben oder mussten etwas anerkennen. Sie haben nur genommen, stellvertretend für uns. Auch wir müssen nichts unterschreiben. Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Paulus schreibt in Römer in den Versen 5, in Kapitel 5, die Verse 6 und 8, denn Christus ist, als wir kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Du kannst zu deiner Sündenvergebung nichts hinzufügen oder sie verdienen. Jesus ist schon für deine Sünden gestorben. Gott macht einen einseitigen Bund mit uns und legt sich somit fest, weil sein Sohn sein Blut für uns vergossen hat, kann Gott Vergebung der Sünden garantieren. Kein Mensch hätte das gekonnt. Und dafür steht das Abendmahl. Das Blut ist nichts Mystisches, das ist keine Zauberzutat, damit wir gerettet werden. Jesus' Blut steht als Sinnbild für seinen Sühnetod. Er ist das vollkommene Opferlamm, das Sünden hinwegnimmt. Jesus gab sich völlig freiwillig hin. Das können wir von keinem Schaf behaupten. Und völlig sündlos. Das können wir von keinem Menschen behaupten. Denn jeder hat gesündigt. Und er gab sich für dich und mich hin, wenn du dieses Blut als dein Erlösungsblut angenommen hast. Und somit bleibt auch die vollkommene Gerechtigkeit Gottes weiterhin vollkommen. Es ist keine Amnestie, Amnestie ist etwas anderes, und wo alle über einen Kamm geschoren werden, sondern der Sold ist bezahlt. Der Sünde-Sold ist der Tod, und dieser Sold wurde bezahlt mit dem Blut Christus Jesus. Daran sollen wir uns erinnern am Abendmahl und nicht nur am Mahl des Herrn. Und das sollen wir verkündigen, unser Leben lang. Das ist die Botschaft des Mahls des Herrn. Er ist einmal geopfert worden. Brot und Wein sind Symbole für den Tod des Herrn, aber sie sind nicht der Herr. Wir sind nicht am Opfer beteiligt, sondern wir sind Nutznießer des von Gott gestifteten Opfers, des von Gott gestifteten Bundes. Brot und Wein werden auch nicht in den Herrn verwandelt und nochmals und immer wieder als Opfer dargebracht, wie es die katholische Kirche vorschreibt und versteht. Das Gedächtnismahl nimmt nicht einmal irgendwelche Sünden weg. Das alles wurde allein auf Golgatha bewirkt, und nur wer das im Glauben annimmt, der wird gerettet werden. Der hat die Rettung schon. Und das ist der Trost. Das Blut ist nicht für alle vergossen worden, sondern nur für viele. Zur Vergebung der Sünden, wie es in Matthäus 26, 28 heißt. Das Blut wurde für Sünder vergossen, allerdings für besondere Sünder. Nämlich Menschen, die erkannt haben, dass sie gesündigt haben und die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, verfehlen. So dass er ohne Verdienst gerechtfertigt werden, dass wir ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erreichen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Können wir in Römer 3 nachlesen. All die dieses Gnadenangebot nicht annehmen, werden nicht gerettet werden. Das ist Fakt. Sie gehen verloren. Trotz ihrer guten Werke, die sie meinen, getan zu haben, die die Welt vielleicht auch anerkennt. Aber was gelten sie vor Gott? Das Mahl ist kein Belohnungsmahl für besonders Fromme. Denn wer nahm am ersten Mal teil? Petrus, der den Herrn trotz Ansage verleumdete. Sünder, die die Gnade ergriffen haben, sind wir alle, wie Petrus. Für welche Sünden ist der Herr gestorben? Nur für die, die du vor deiner Bekehrung getan hast, vor deiner Wiedergeburt? Er ist vor deiner eigentlichen Geburt schon für deine Sünden gestorben. Als du noch gar nicht gelebt hast, da ist er schon für deine Sünden gestorben. Was willst du dafür tun? Gar nichts. Er ist für alle Sünden gestorben, die du getan hast. Für die, an die du dich nicht mehr erinnerst, genauso wie die Sünden, die du vielleicht nicht mal bemerkt hast. Wir sollten damit aber nicht leichtfertig umgehen mit diesem Wissen und uns schon ernsthaft bemühen, dem Herrn zu gefallen, indem wir seinen Willen tun als Zeichen unserer Liebe und unseres Gehorsams, das durch ihn gewirkt wird. Das große Ziel letztendlich ist schließlich einmal die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus im Himmel zu haben. Und dort wird Freude sein. Dafür steht es, dass der Herr dann erst wieder von der Frucht des Weinstocks trinken wird, wie wir in Vers 25 lesen. Das Mahl des Herrn ist ein Trost für alle, die ihre Sündhaftigkeit erkannt haben und die Gnade Jesus ergriffen haben. Für alle, die ihr Leben von dem Herrn leiten lassen. Für all die Sünder, die aufrichtig Buße tun. Wir sind nach der Bekehrung und Wiedergeburt zwar eine neue Schöpfung, aber die Heiligung, die Liebe und so weiter, all das sind Disziplinen, in denen wir wachsen sollen und wachsen müssen, bis zu unserem Lebensende auf dieser Welt. Wir sind nicht in der Lage, zum Erlösungswerk Gottes, das er durch seinen Sohn verwirklicht hat, etwas hinzuzutun. Gott bringt seine Pläne zum Ende, so wie und wann er es haben will. Aber er hat eben Menschen immer dahin geführt, dass sie seine Pläne erkennen konnten, wenn auch nicht bis ins letzte Detail. Traditionen sollen uns daran erinnern. Sie sollen uns daran erinnern, dass wir nur durch seinen Sohn Jesus Christus gerettet worden sind, weil er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und somit einen neuen Bund eingerichtet hat. Einen Bund, dem Gott sich einseitig verpflichtet hat, dessen Nutznießer wir sind, wenn wir diese Gnade im Glauben annehmen. Und daran erinnert das Mahl des Herrn. Niemand kann zu dieser Gnade irgendetwas zutun. Da hilft auch kein Senf. Denn sie wird nicht vollkommener. Sie ist vollkommen. Wir müssen diese Gnade ergreifen, so wie sie ist, damit wir einst im Reich Gottes mit unserem Herrn uns freuen können. Amen. Wir sind dann zum Ende unseres Gottesdienstes gelangt. Wollen wir noch einmal aufstehen und dem Herrn danken. Großer, mächtiger Gott, du hast deine Pläne und du führst sie aus, genau so, wie du es haben willst. Und dem brauchen wir uns nicht in den Weg stellen. Es wäre fatal. Aber wir dürfen Nutznießer deiner Pläne sein, denn du hast dies getan für uns, damit wir Menschen gerettet werden können, obwohl wir Sünder sind, ohne Ausnahme. Und du bewertest nicht die Größe der Sünde, sondern die Sünde an sich. Es gibt nicht eine Sünde, die du im Himmel dulden wirst, mag sie noch so klein sein. Es gibt auch keine Sünde, die du nicht vergeben würdest, mag sie noch so groß sein. Wenn nur die Gnade ergriffen wird, die du, Herr Jesus, am Kreuz auf Golgatha erwirkt hast. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Du hast uns zu neuen Menschen gemacht. Du hast uns erkennen lassen, was uns wirklich fehlt. Und bei dir dürfen wir einst die Herrlichkeit verbringen, wo ewige Freude sein wird. Etwas, das wir uns gar nicht vorstellen können. Und dafür wollen wir dich immer wieder aufs Neue loben und dir immer wieder aufs Neue den Dank bringen. Denn dir gehört Ehre, Lob und Dank bis in alle Ewigkeit. Amen.